gold finger. He's the man with a Midas touch.
Hallo, liebe Zuhörer.
Ja.
Ich habe letztens noch mal ein paar Folgen von uns angehört. Mir ist aufgefallen, ich mache immer die gleiche Ansage, Arne. Ich sage immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ist doch gut.
Ja, aber ich musste mal dran denken.
Markus Lanz.
Ja, weißt du, also ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Albert Koch war das mal, unser Ex-Kollege. Der hatte mal so ein Video gepostet, dass alle Ansagen von Markus Lanz einander geschnitten zeigen. Mhm. Und die sind immer gleich.
Ja.
Und das habe ich bei meinen dann auch gedacht. Aber gut, liebe Zuhörer, ihr wisst, mein tägliches Gesabbel. Ich habe heute mal versucht zu improvisieren, es hat nicht funktioniert, machen wir einfach weiter. In der heutigen Folge sprechen wir, haben wir den dritten Teil unseres James Bond Rankings. Dr. No haben wir schon gehabt, wir haben schon Liebesgrüße aus Moskau gehabt und wir haben Goldfinger gehabt. Wir klopfen diesen Film, nein, wir machen jetzt Goldfinger und den klopfen wir jetzt ab auf folgende 6 Kategorien. Bond-Entwicklung, Bond-Soundtrack, Bond-Schauplätze, Bond-Gadgets, Bond-Bösewicht und Bond-Girl. Und was mir auch noch aufgefallen ist beim Bond-Abhören, wir geben ja immer Sterne, ne? Immer die Rolling Stone-Sterne 1 bis 5. Und dann kommen wir, so wie wir auch immer so den Flur-Talk immer haben, immer einfach zu solchen Aussagen wie, dem gebe ich 5. Also Hörer, wenn ihr das hört, mit 5 meinen wir nicht die Schulnote 5, sondern 5 Sterne, ne? Wenn wir sagen, dann geben wir eine 5. So, Arne Wielander gibt ja eigentlich nie eine 5, das könnte sich heute ändern. Fangen wir mal an, vielleicht können wir mit der wichtigsten Kategorie in diesem Fall, nämlich dem Bond-Bösewicht, beginnen. Und als ich mir Goldfinger nochmal angesehen habe, ist mir nochmal klar geworden, was mir an Auric Goldfinger so gut gefällt. Du hattest ja mal darauf hingewiesen, dass Lotte Lenya, Liebesgrüße aus Moskau, im Grunde genommen eigentlich fast so ein Nazi-Charakter ist. Und dieser Schweizer namens Goldfinger ist es auch. Und ich habe das daran
fest... Hat er nicht die englische Staatsbürgerschaft?
Ach so, ich dachte, er wäre Schweizer.
Auric hat, glaube ich, die englische Staatsbürgerschaft.
Okay.
Aber er ist kein Deutscher. Das ist ja schon das Merkwürdigste an diesem Film.
Ja, ja.
Dass er den Deutschen nicht spielt, ganz am Ende in dem Flugzeug. Also
er wird ja Deutsch. Nee, ich wollte kurz sagen, diejenige Szene, die... Also wo ich gemerkt habe, irgendwie, das gibt's heute gar nicht mehr. Das ist... als er Goldfinger auf den Lasertisch legt und getötet werden soll und sich dann von ihm verabschiedet und sich noch nicht mal ansehen würde wollen, wie James Bond zerschnitten wird von dem Laser. Er sagt irgendwie, er redet schon mit seinem Kompagnon weiter und sagt, mach mal dieses und wendet sich von Bond ab.
Nee,
und das ist sowas, das ist das Maschinelle des Tötens, das ist ihn gar nicht mehr interessiert, sich daran zu verlustieren, wie halt jemand vor seinen Augen getötet wird. Er sagt ja auch, ich erwarte von ihnen, dass sie sterben. Er will das abhaken, er will seine Ruhe haben und dieses industriell Maschinelle des KZ-Aufsehers, das kommt da total zum Ausdruck. Wenn du das nämlich mit heutigen Bösewichten vergleichst, so wie Christoph Waltz Blofeld spielen würde oder wie man das generell von James Bond Bösewichten könnte, der gehört zur Foltermethode oder zu dem Beschluss, James Bond töten zu wollen, immer auch das sich weiden an dem Tod selber. Und das ist das Besondere an Goldfinger, das interessiert den überhaupt nicht.
Nein, er ist kein Sadist, er ist ein sehr empfindlicher Mann. Bei dem Golfspiel noch vor der Hälfte des Films, glaube ich, wenn er versucht zu schummeln, er ist ein Manipulator und ein Spieler, da ist er sehr, sehr beleidigt, als der Trick, den er mit seinem Butler, seinem taiwanesischen oder koreanischen Butler Oddjob spielen will, dass Bond das durchschaut und den kleinen Ball austauscht und am Ende dann sagt, oh, Sie spielen noch eigentlich mit einem Schlesinger heißt die Marke. Sie spielen mit einem Schlesinger-Ball. Und wir spielen streng nach den Regeln. Sie haben verloren.
So. Das ist wie Donald Trump.
Und die Finte.
Trump macht das auch.
Ja, die Finte ist also nicht aufgegangen und Fröbe kocht, er wendet sich ab. Er ist wütend auf Oddjob und Oddjob ist seinerseits natürlich auch wütend und zerdrückt vor den Augen, später in der Limousine sitzend, ist auch der nicht nur Butler, sondern auch Chauffeur, zerdrückt vor den Augen von Bond diesen kleinen Golfball, den Connery ihm höhnisch gegeben hat. Und Fröbe, es ist von enormer Eitelkeit. Er betrügt auch beim ganz am Anfang schon auf der Hotelterrasse in Miami mit einem Bauerntrick, damals etwas ganz Neues, 1964. Er hat einen Knopf im Ohr und oben auf dem Balkon sitzt eine Frau und die schaut mit einem Fernglas in die Karten des Gegenübers, seines Spielgegners und übermittelt ihm per Funk auf das Ohr und man sieht natürlich den kleinen Mann im Ohr, den Kopfhörer, welches Blatt der andere hat.
Wie bei einer heutigen Talkshow. Weißt du, was mir bei der Golfszene besonders nochmal aufgefallen ist? Die hatte weniger was mit Goldfinger zu tun als mit James Bond. Das war, dass er stellt sich ja vor, ne, und er sagt irgendwie, ne, James Bond und so weiter. Das ist übrigens ein Geheimnis der Bond-Reihe, das nie erklärt würde, warum James Bond in der kriminellen Welt keinen Namen hat. Er kann sich immer mit seinem Originalnamen vorstellen, so wie er es beim Golfen auch macht, aber er wird nie, also es gibt nie den Wiedererkennungsmoment des Schurken, der sagt, okay, das ist also dieser Mr. Bond, der schon Dr. No erledigt hat, der Lotte Lenya erledigt hat. Dieser Aspekt, der taucht da nie auf.
Ja, aber das Höhnische ist dann, sobald er enttarnt ist, und er selbst weiß es oft noch gar nicht, dass er schon entdeckt wurde. Und dann ist immer das Erste, was sie sagen, 007. Da sagen sie nicht, das ist Bond oder James Bond, geschüttelt, nicht gerührt. Nee, der jeder 007.
Warum wurde denn eigentlich noch nie so ein Drink mal serviert von den Schurken selber? Dass die mal sagen, ja, okay, das ist ihr Drink.
Und ja, das wird nie ironisiert.
Ja, aber
ja doch, es gibt einige Momente, wo ich sage, geschüttelt, nicht gerührt. Also das wird sowohl von manchen Frauen gesagt und ironisch, aber es wird selten von den Schurken gesagt, die ihm dann ja auch meistens schon keinen Drink mehr mischen.
Ne? Ja.
Aber manchmal stehen sie an der Bar, wenn er noch nicht enttarnt ist oder wenn der Schurke schon weiß, dass er 007 ist,
aber
dann
das
gibt
ist
er eben noch
komisch.
Einen Drink aus und später gibt es dann keine Getränke
mehr. Warum ist eigentlich Bond, also das ist eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist, man müsste das mal zeitlich, also zeitmarkenmäßig untersuchen. Ich glaube, es gibt keinen Bond-Film, in dem James Bond so lange als Gefangener zu sehen ist. Also er wird von Goldfinger ziemlich schnell gefangen genommen und ist dann so Hände in den Taschen schlendernder Gentleman auf seiner Ranch und unterhalten sich auf solchen Balkongesprächen. Und es spielt, also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Bond-Film gibt, der ihn die meiste Zeit über so oft gefangen und machtlos zeigt wie Goldfinger.
Ja, vor allem wollte Goldfinger ihn ja schnell loswerden und der sagt nach der Golfbegegnung, glaube ich, hoffe, dass wir uns nicht wieder begegnen oder wir werden uns nicht wiedersehen. Und dann sehen sie sich umso länger wieder. Fröbe hat seine Strategie geändert auf dieser Ranch, da wo dann auch die Pilotin in Pussy Galore ist. Und also das Gestüt, da hat er seine Strategie geändert und da umgarnt er ihn und bietet ihm Limonade an oder einen Cocktail auf der Ponderosa, weil er da mit den Schurken vernebelt mit seiner Strategie für das Fort Knox. Er hat alle versammelt und alle sagen, was soll denn das heißen, Goldfinger? Ich habe doch mit Ihnen Geschäfte gemacht. Ich hab Ihnen was geliefert. Ja, geliefert haben ja alle. So, aber die wussten nichts voneinander. Und jetzt kommen sie zusammen und dann zeigt er ihnen diese Vernebelung. Das erinnert natürlich auch an Giftgas.
Ja, aber weißt du, was das allerbeste ist an diesem Film? Das Beste an dieser Szene und das Beste an Goldfinger überhaupt? Das allerbeste in dieser Szene, die hat den Soundtrack-Titel Guessing the Gangster, das ist auch die schöne Alliteration, dass Goldfinger eine perfekte Präsentation vorführt und anschließend alle töten lässt. Das heißt, es wäre eigentlich total irrelevant, diese Show ab, die ist natürlich für den Zuschauer gemacht, klar, und für Bond, der unten heimlich zuguckt.
Ja, aber er genießt es,
aber wenn du die anschließend tötest, das ist wie der Pate, wie Corleone, der hält man auch eine Rede und tötet dem man die Rede gehalten hat. Also man redet praktisch ins Nichts und diese Rede von Goldfinger ist mehr oder weniger auch ins Nichts formuliert, weil diese ganze Show-Performance, unten der Boden, der sich auseinanderzieht, die Präsentation von Fort Knox, der hätte die sofort vergiften können. Mhm. Der hätte das gar nicht machen
müssen. Ja, natürlich. Also insofern ist er möglicherweise doch Sadist. Der Mann ist schwer durchschaubar. Er lässt ja den einen, der zuerst widersprochen hat, den lässt er ja sogar noch ins Auto steigen. Den ist er sogar noch
wegfahren.
Und der kommt dann in die Schrottpresse mitsamt dem
Auto. Das hat mich traumatisiert als Kind übrigens.
Ja.
Ich glaube, das ist möglich, jemanden so zusammenzupressen, weil die Presse ist ja stärker. Aber das ist schon eine ganz üble Vorstellung, dass die Partikel, dass man aus so einer Granulation
Er wird vorher von Oddjob erschossen, der dreht sich um, der schießt. Aber die fahren, die ganze, die fahren, also der glaubt, dass zum Flughafen von Florida, von Miami gefahren wird und dann wird in die Mangroven gefahren und da wird, wird dieser Delinquent, der, der Fröbe besonders wütend gemacht hat. Aber er beherrscht sich und verabschiedet ihn sogar so, auf bald, sagt er jovial. Ja. Und er, so, und dann wird er erschossen und dann kommt er, das Auto in die Schrottpresse. Und das ist von Guy Hamilton, das ist der Regisseur dieses Films, hat später noch bis in die 80er Jahre Filme gedreht, britischer Regisseur. Das ist wunderbar inszeniert. Die Landschaft ist gut inszeniert. Es ist kein B-Movie.
Da reden wir über den Schauplätzen bei der Kategorie nach Kuba. Da müssen wir auf jeden Fall auch. Ja. Ich wollte noch mal kurz zu ihm als Bösewicht, zu Goldfinger noch mal sagen. Es ist natürlich auch aus heutiger Sicht mit den ganzen Weltwirtschaftskrisen und so weiter einfach auch eine clevere Idee, nicht nur auf Gold zu setzen als entscheidende Währung, mit der man reich wird, sondern auch das Gold der anderen zu vernichten. Ne? Allein diese Idee, man denkt, klar, wir kennen den Film, haben gesehen, wir wissen, worum es geht, aber wenn du den zum ersten Mal siehst, dann denkst du natürlich auch daran, das, was er den Gangstern auch erzählt, die denken auch, ja, sie glauben doch nicht ernst, dass sie können so viel Goldbarren besitzen und damit durchkommen. Und sagt er, nein, ich will die natürlich nur verstrahlen. Und die Tatsache, den Reichtum der anderen in erster Linie zu vernichten und dadurch indirekt den eigenen zu mehren, das ist ja schon mal brillant.
Ja, es ist auch die Rede am Anfang, als Auric Goldfinger überhaupt erst erklärt wird, heißt es, naja, der hat schon die Lizenz, Gold zu verkaufen, eine Sonderlizenz, aber muss man in Erfahrung bringen, ob er nicht doch illegal Gold verschifft, aber eigentlich ist er dazu berechtigt. Aber sie können ihn locken mit den Goldbarren aus dem, ich glaube, es heißt Toplitzsee in Österreich. Das ist der Nazi-Goldschatz, der legendäre Nazi-Goldschatz. Und dann wird ein Barren präsentiert, den Bond als Lockmittel für Goldfinger verwenden darf. Und heißt, Moment, das bekommen Sie aber erst morgen, wenn Sie dann nach Miami fliegen und Sie müssen ihn zurückbringen. Ein riesiger Goldmann, angeblich aus diesem Toplitz-Schatz, der im Salzkammergut in Österreich noch vermutet wird. Das ist aber schon eine historische Parallele. Sprechen wir jetzt eigentlich noch immer von dem Schurken?
Ja, den können wir jetzt benoten, ne? Ja. Oder also ich denke, Arne, du kommst diesmal um die 5 nicht drum rum. Du würdest natürlich gerne 4,5, genau, 5 Sterne. Ich gebe auch 5 Sterne und ich verrate jetzt schon mal, das wird auch nicht unsere einzige 5-Sterne-Kategorie sein. Wir können ja vielleicht mit der Musik weitermachen, oder?
Ja.
Dazu, den Goldfinger-Song habt ihr am Anfang ja schon gehört. Ich möchte gerne noch ein anderes Stück einspielen, aber nochmal kurz zum Song. Shirley Bassey, es war der erste von insgesamt 3 Auftritten, das macht sie auch zu einer Rekordinterpretin für James Bond. Danach kamen noch Diamonds Are Forever und Moonraker. Beide sind ein bisschen souliger und schwärmerischer geworden, gerade auch Moonraker ein bisschen soft-souliger, Ende der 70er aufgenommen. Und das Besondere an dem Song Goldfinger, der wahrscheinlich, es war sicherlich nicht der größte Chart-Hit aller Bond-Songs, es dürfte Duran Duran gewesen sein, The View to a Kill, aber es ist doch der wahrscheinlich populärste Bond-Song bis heute.
Ja, und ist der allerberühmteste, den man immer zuhört neben dem Bond-Thema.
Aber ist es nicht, also ich finde, ich muss ganz ehrlich sein, ich finde, er wäre besser gewesen, wenn ein Mann ihn gesungen hätte, weil es ja um einen Mann geht. Goldfinger. So, wenn eine Frau über Goldfinger singt, und das ist das große Missverhältnis, hier stimmt die Fallhöhe nicht, so gut wie der Song auch ist, sie singt von ihm als sexy Typen. Und das ist Goldfinger nicht, ne? The Man with a Midas Touch. Und wer so schön.
Ja, with a Midas so Touch.
Aber wer so über jemanden singt, der schwärmt von dem und findet den sexy, der findet den hot. Und das passt ja irgendwie zu Goldfinger nicht, ne? Also ich weiß ja, das ist ein Missverhältnis, das da irgendwie entstanden ist. Man denkt ja auch bei dem Song ja auch nicht, man denkt ja immer an James Bond, an Goldfinger, ja, wenn man das
hört. Es ist so, ne? Als würde über James Bond gesungen, als wäre James Bond der Goldfinger. Aber eigentlich ist es ja auch eine Doppelbedeutung, denn in gewisser Hinsicht ist er natürlich der Mann, der nicht nur die magische Berührung hat, sondern der auch Gold alchimieren kann. Ne? Darum geht es ja in diesem Film legendär, ja auch die Vergoldung der Frau in dem Hotel gleich am Anfang. Also ein sehr kurzer Auftritt im Bett und die findet er dann vor, vergoldet und also erstickt, und das entsetzt sogar Bond. So etwas hat er naturgemäß noch niemals gesehen.
Ja, aber das ist richtig, weil du das sagst, weil im Grunde genommen ist er für die Vergoldung, da reden wir dann bei der Kategorie Bond-Entwicklung sicherlich nochmal rüber. Er ist mit Schuld an diesem Film an Tod von zwei Frauen und an ihrem Tod ja auch, weil sie ja seine Komplizin dabei ist, Goldfinger reinzulegen. Aber das ist noch ein Fall für unser Kapitel, die Bond-Entwicklung. Aber da passt Midas Touch ja auch. Er vergoldet sie durch ihre Berührung, weil Bond ihren Tod mit verschuldet. Wenn er sie denn nicht mit reingezogen hätte, Goldfinger per Knopf im Ohr reinzulegen, dann wäre sie auch nicht tot. Also der Tod ist seine Schuld und darüber spricht er ja auch nicht. Ne, er erwähnt nur, okay, sie ist tot, das hat sie erwischt, aber es ist sonst nie Thema.
Ja, aber man sieht Entsetzen in seinem Gesicht, man sieht Bitternis in seinem Gesicht. Das ist Connery auch sehr gut, weil es nur kurz gezeigt wird und er geht dann natürlich gleich davon. Aber da sieht man etwas Zerfurchtes in seinem Gesicht.
Ja, ich würde gerne noch ein Stück einspielen, das heißt Into Miami von John Barry.
Ja.
Hören wir mal kurz rein. Also dieser Song, dieses Stück, dieses Instrumentalstück, das würde ich bezeichnen als Geburtsstunde John Barrys als Bond-Komponist. Mhm. Er hat vorher bei From Russia With Love, das überwiegend auch in der Türkei spielt, sehr folkloristisch gearbeitet. Und hier hat er zum ersten Mal so einen Glamour-Aspekt eingebracht. Man sieht das Stück, man hört das Stück, als man dieses Miami-Hotel gleich am Anfang sieht und dieses Skyline-Flug kommt. Und das ist für mich so die Geburt des Glamour John Barrys, wie wenn jemand von der Showtreppe runterläuft. Er war vorher so ein Beat-Komponist, die John Barry 7 hat er gehabt und war eher zurückhaltend im instrumentalen Bereich. Und ich glaube, hier hat er zum ersten Mal die Möglichkeiten ausgeschöpft, Bond als einen extrem schimmernden und strahlenden Helden darzustellen.
Ja, die Schauplätze sind eben perfekt. Es gibt, glaube ich, auch die Alpen, ne, zwischendurch, die Serpentinenfahrt, die Verfolgungsjagd. Es gibt die Berge, dann am Anfang gibt es das Miami Hotel, dann Fort Knox natürlich lange am Ende. Aber vor allem die Übergänge, also es gibt den Jetflug, also das Privatflugzeug mit Pussy Galore.
Da reden wir jetzt über die Schauplätze gleich, ne?
Na gut.
Lass uns eben.
Nee, aber ich will was ich damit sagen möchte. Mhm. Es gibt diese Übergänge und die Zwischenmusiken sind so wunderbar. Das ist mir gestern, als ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe innerhalb kurzer Zeit, so aufgefallen, wie herrlich die Übergänge sind. Also man sieht die Wälder, man sieht Schnee, dann sieht man die Sonne und immer kommen lange Musiken dazwischen, weil der Film sich Zeit lässt. Er ist 1 Stunde 45 Minuten.
Die sind sehr gut eingesetzt, die Soundtracks. Und zwei Trivias zu der Sache. Jimmy Page hat bei Goldfinger mitgespielt.
Naja.
Session-Gitarrist. Ja, was ja auch schon mal spektakulär ist. Und die andere Trivia ist, gemessen daran, dass die Bond-Soundtracks von John Barry immer besser wurden, bis zu Diamantenfieber zumindest, er wurde nicht einmal nominiert für den Oscar. Es gab immer wieder Nominierungen. Marvin Hamlisch hat eine bekommen, absurderweise. Dann dieses Skyfall-Temp-Stück, was total langweilig ist, wurde nominiert. Oder hat sogar den Oscar bekommen. Aber Barry wurde immer übergangen.
Total bitter. Englischer Komponist. Marvin Hamlisch wurde als schon berühmter amerikanischer Komponist,
liebten sie einfach.
Eigentlich auch für andere, also was hat er nochmal?
Spy Who Loved Me.
Ja, Spy Who Loved Me.
Und vorher hat er irgendwas gemacht mit, er hat schon Oscars gehabt mit irgendwas mit Barbara Streisand, ne?
Barbara Streisand hat für Barbara Streisand geschrieben und ich glaube Windmills of Your Mind.
Ja, nee, das ist doch von Michel Legrand, oder?
Ja, du hast recht. Mind? Ich weiß nicht. Aber Hamlisch hat sehr viel komponiert für Barbara Streisand. Die noch bei einem späten Konzert vor einigen Jahren, kurz nach seinem Tod, ihm eine ausführliche Hommage gewidmet hat innerhalb des Konzerts.
Ja. Gut,
also so viel zur Musik.
Ja, ich geb der Musik eine 5. Ja, also 5 Sterne. Ja. Zweite 5 Sterne. Okay, du hast die Schauplätze gerade schon erwähnt, machen wir mal mit den Schauplätzen weiter. Ich hatte mich ja über Liebesgrüße aus Moskau so aufgeregt, weil das Wetter so schlecht war in dem Film. Also sprich die Exotik bestimmter Schauplätze wie Istanbul nicht richtig dargestellt wurde. Das Problem haben wir hier nicht. Miami sieht geil aus, also so golden wie Goldfinger. Ich finde auch, wie du hast es ja selber erwähnt, diese Serpentinenfahrt durch die Schweiz. Mhm. Das ist so gut fotografiert. Also man sieht immer den richtigen Berg im Hintergrund, wenn Connery durch den Rückspiegel guckt. Und da wurde wirklich auf jeden Zipfel geachtet, was man da zu sehen hat. Selten, selten gesehen. Das war dann aber Schweiz, ne, oder? Das ist so, dass etwas so gut aussah wie da. Ich fand auch diese innerhalb des Fabrikgeländes diese Verfolgungsjagd, wo er gegen den Spiegel droht zu fahren, auch super aufgenommen. Über die USA muss man eh nicht reden, sieht eh immer geil aus. Also
da gibt es immer noch Unterschiede.
Ja, für mich sieht das immer geil aus.
Es werden jedenfalls auch keine Städte gezeigt. Also Miami wird als Stadt eigentlich auch nicht gezeigt. Es werden die Sümpfe gezeigt.
Wo ist denn Fort Knox eigentlich?
Suburbia, das ist in Tennessee.
Reden die über Tennessee mal?
Nein, gar nicht. Das kommt ja nur vor als nachgebautes Fort Knox eben. Also man sieht noch die Kolonne, also man sieht das Militär das dann mit dem ganz kleinen Hubschrauber aus der Luft, und das ist eine Reminiszenz an North by Northwest, der unsichtbare Dritte von Hitchcock, Cary Grant, der unter dem Flugzeug, das Pestizide versprüht, durchläuft. Und hier versprüht der kleine Hubschrauber auf all die Militärs in ihren Geländewagen dieses Betäubungsmittel.
Aber während Grant wegläuft, versprüht auch die Maschine keine Pestizide. Die will den doch einfach nur umfahren, oder nicht? Dieses Flugzeug, die will den doch nicht vergiften. Die will den doch rammen, oder?
Es versprüht vorgeblich diese Pestizide.
Vorgeblich.
Und dann, Und er merkt dann, dass das Flugzeug es auf ihn abgesehen hat. Und du hast recht, es ist ein Sinkflug. Es bedroht ihn so, dass er sich auf den Boden werfen muss. Also so niedrig kann ein Flugzeug gar nicht fliegen.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja niemanden das sieht man ja nur in Filmen. Ne? Schöner Satz, man sieht im Film, weiß man ja. Aber man kann ja auch nicht wirklich jemanden einfach so wegrahmen mit dem Flugzeug, weil du ja selber in Gefahr drohst, zu zerstören.
Naja gut, aber er fürchtet sich, er wirft sich auf den Boden. Gut, das ist der Effekt. Aber so, mich hat es daran erinnert, nur hier ist es so, 41.000 Soldaten sichern Fort Knox. Und das kleine, dieses winzige Spielzeugflugzeug versprüht also dieses... Und die kippen alle gleich um in ihren olivgrünen Tarnuniformen.
Und alle Schauspieler und alle sind eingeweiht. Alle müssen das Spiel mitspielen. Ja. Alle müssen ja quasi so tun, als wären sie narkotisiert. 41.000 Leute musst du ins Gebet genommen haben und gesagt, pass mal auf, wir machen ein kleines Schauspiel, wir müssen so tun, als seid ihr alle
in Oberhalb. Ja, und sie fallen auch, sehr, sehr theatralisch. Also sie kippen nicht einfach um und nicht langsam, sondern die springen in den Straßengraben und springen auf die Straße und fallen mit Leidenschaft aus dem Auto, also mit großem Aplomb. Ne? Und das ist eben der Übergang dann zu dem Finale und zu dem eigentlichen Coup in Fort Knox. Da wird dann auch schnell das Schloss aufgebrochen. Ne? Und Connery soll, das ist Fröbes Strategie, er soll auch da Zeuge sein. Er steht immer direkt daneben. Er soll das alles beobachten, wie brillant das inszeniert wird.
Ja, es gibt ja diese total schönen, also wirklich, auch das ein Beweis für die tolle Regie. Eine Einstellung, die mich sehr geprägt hat, ist, Bond versucht am Ende ja wie verzweifelt, die Maschine abzustellen, also die Bombe, ne? Also den richtigen Draht rauszuziehen oder den Timer richtig zu bearbeiten. Und Guy Hamilton zeigt dabei weniger sein verschwitztes Gesicht, sondern seine nervösen Hände. Und als es bei 007 dann letztendlich stehen bleibt, sieht man ja, wie die Hand von Felix Leiter ruhig über seine geht. Oder des Technikers, der genau weiß, welches Kabel er ziehen muss. Und da spielt sich die komplette Emotion nur über Handbewegung und die Nervosität der Hände ab und nicht über das Gesicht, was andere gezeigt hätten.
Und man hat keinen Zweifel daran, oder es kann keinen Zweifel daran geben, dass Connery das nicht gelingen würde. Er würde den richtigen Draht nicht finden. Er würde den falschen Draht nehmen. Und er hat eigentlich keine Chance. Man sieht natürlich diesen Sekundenzähler. Also das gab es sicher auch vorher schon. Aber seitdem hat man es tausendfach gesehen. Hier ist es aber besonders gut gemacht. Also man weiß auch gar nicht, ob die Sekunden korrekt laufen. Wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, auf jeden Fall kann ich sagen.
Die ticken nicht.
Felix Leiter würde niemals innerhalb von 10 Sekunden ganz nach unten kommen. Also das ist ein ganz blöder Fake, den man sich nicht hätte leisten
müssen. Ja, man denkt dann immer so, jetzt müssen doch, das können doch jetzt noch 3 Sekunden sein, dann sind es noch 13 oder so. Aber so ein, das ist ja egal, denn dann kommt noch eine wunderbare Charade, nämlich die Maskerade von Gerd Fröbe, der sich plötzlich in eine Uniform anzieht mit seinen Stiefeln und so eine kleine Kappe, die an so ein Capo tatsächlich oder an so einen deutschen Lanzer erinnert. Ja. Und da kommt die Reminiszenz, als er diese kleine grüne Kappe, die eben viel zu klein ist auf diesem riesigen Schädel, als er die aufsetzt und damit narrt er wieder alle und dann ja, Feuer!
Der hat richtig Lust drauf. Dem macht das total Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich fand nicht nur Goldfinger dadurch lustig, ich mochte auch Felix Leiter, weil der mit zunehmender Filmdauer immer mehr zu so einem Comic Relief wird und zu so einem Kommentator. Ja. Der wundert sich immer so amüsiert mit seinem Freund über Bond. Mhm. Und Bond hat ja, was mich auch so fasziniert hat, da reden wir gleich bei den Gadgets rüber, diesen Peilsender im Schuh.
Ja.
Und Leiter wird immer nur so eingeblendet, wie er mal in die falsche Richtung fährt. Mhm. Ne? Und dann muss er wieder umdrehen und ständig redet er darüber mit seinem Freund, was Bond denn wohl für ein schräger Held ist.
Ja,
also
richtig.
Ich mochte Felix Leiter auch.
Ist der denn in anderen Filmen?
Das Spiel wird immer von anderen Leuten gespielt, das ist ja das Blöde. Ja. Also der wurde zuletzt immer von denselben gespielt, weil die letzten Bond-Filme auch eher seriell angelegt sind. Aber die haben sich leider nie darauf festlegen können, so wie M oder Q immer nur denselben
Schauspieler. Ja, ärgerlich, denn dieses Duo ist tatsächlich sehr drollig. Das ist die Bond-Masche. Oder er hat sie fest im Griff, als er sie beobachten, ihn vom Zaun aus auf dieser Farm, dieser Ranch. Und Pussy Galore ist nur so zickig, aber man merkt schon, er hat tatsächlich alles im Griff und er charmiert. Und dann gehen sie in die Scheune und dann widersetzt sie sich und dann sagt er, ich finde es abscheulich. Ne? Mhm. So. Und das ist. Das ist eine überwältigende Szene. Und dann immer die Komik, dass die beiden das beobachten und dann, jetzt kommt wieder diese Nummer, ne? Also, das ist herrlich. So eine Ironie und so eine Komödie gibt es ganz selten in Bond-Filmen. Und wenn, ist es manchmal nicht so losgelassen, nicht so lebendig und frei und leicht wie hier, da es mit der Handlung unmittelbar gar nichts zu tun hat. Eigentlich sind sie so das typische Detektivpärchen, das so etwas abseits und so kommentiert, was dann später in der Muppet Show World of Statler war.
Ja, was geben wir denn für Schauplätze? Ich gebe wieder eine 5.
Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, 5 Sterne.
Vielleicht können wir ja weitermachen mit den Gadgets. Ja. Und die Gadgets auch mal verknüpfen mit den Effekten, das würde ich gerne machen, weil er auch tolle Effekte hatte. Also zunächst einmal, wir erleben James Bond, übrigens ist die erste Pre-Roll mit ihm, die ihn selber in der Mission zeigt. Also damit hat sich das erzählerische Bond-Prinzip reetabliert, dass man Bond bei seiner ersten Mission zeigt. Das gab es bei Liebesgrüße aus Moskau ja nicht wirklich, weil jemand eine Bond-Maske auf hatte, der dann von Robert Shaw ermordet wurde und bei Dr. No sowieso nicht, da sah man die Jamaikaner. Und da haben wir das schon mal, und dann wirft er ja schon mal so einen Föhn in eine Badewanne, um jemanden zu töten. Ich glaube, die heutigen modernen Wohnungen haben alle so Sicherungskästen, dass sowas eigentlich nicht passieren kann, aber man hört ja immer wieder Teenager, die aus Versehen ihr Handy angeschlossen haben, dann in die Badewanne fallen lassen und dann tödlichen Stromschlag bekommen. Also das war mein erster Kontakt mit der Tötungsmethode Stromschlag durch Föhn in der Wanne, das hat mich schon mal beeindruckt. Dann, was dann ja auch so zum Beispiel auch in die Popkultur eingegangen ist, ne? Was du vorhin auch erwähnt hast mit dem Vergolden der Haut. Es gibt immer wieder in so Ratgeberseiten oder auch in Zeitschriften die Frage, Goldfinger, damals der Film, geht das wirklich, kann man ersticken? Alle sagen, es geht in Wirklichkeit nicht, aber es war eine faszinierende Methode. Oder wie früher aus dem Fenster rausgesaugt wird, was ja zum Beispiel wirklich so funktioniert. Vor ein paar Jahren war noch mal in den Medien, dass irgendwo mal ein Loch in einem Flugzeug war und eine Passagierin mit Sitz dann rausgesaugt wurde, vielleicht nicht so ein enges Loch. Aber das geht.
Ja, also, wenn ich kurz da ergänze, das ist auch eine der großen Ironien des Films, dass der mächtige, feiste Gerd Fröbe durch dieses ganz kleine Fenster gesogen wird.
Ja. Also, aber das scheint ja irgendwie, also das war technisch auch gut gemacht. Es ist ein guter Trick von 1964, wie er dann wie er da fliegt und dann rausgesoffen. Gut, da gibt es einen Schnitt, wo man sieht, da hat man den echten Fröbe einfach dann durchgezogen, aber es hat funktioniert. Natürlich gehören zu den Gadgets, das darf man nicht vergessen, nicht nur der Peilsender, sondern auch sein erstes richtiges Dienstauto, der Aston Martin. Und da zieht Bond ja wirklich alle Register, die man damit ziehen kann. Ne? Also er hat die Ölspur, er hat hinten die Wand, die sich hochfahren lässt und natürlich den Schleudersitz.
Ja, und die Messer, die aus den Felgen herauskommen,
stimmt,
glaube ich.
Ja, die hat er auch noch.
Also die, die vielleicht nicht einsetzt, jedenfalls nicht bei dieser Alpinfahrt, aber es wird jedenfalls demonstriert, dass da die diese Messer ausgefahren werden können, womit dann die Reifen des neben ihm fahrenden Autos aufgeschlitzt werden können. Außerdem hat er diese riesige die Konsole mit der Ortung, also mit der Karte und dann dem grünen Punkt, der anzeigt, wo sich das Auto, das er verfolgt, befindet, durch diesen Peilsender, den er einfach in, entweder unter das Chassis setzen kann oder in den Kofferraum, was er dann auch macht bei Odd Job und bei anderen. Also die Gadgets kommen hier gut zum Einsatz.
Die Melone
und
sind nicht zu vergessen.
Einigermaßen sinnvoll.
Die Melone nicht zu vergessen.
Ja, ja gut, die Melone, die also ein scharfes, eine Guillotine eigentlich ist, ein scharfes Wurfgerät, so eine Mischung aus Boomerang und Fallbeil.
Die ist aber mit Filz umrandet. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil die Klinge müsste ja eigentlich offen liegen. Du müsstest ja Silber sehen oder sowas. Aber er hat das ja umfilzt, was ja bedeuten würde, dass es trotzdem funktioniert. Es geht eigentlich.
Muss verdammt scharf sein, trotz des Filzbezugs. Ne? Oder ein besonderes Material, so Plutonium oder so.
Ja. Gadgets, ne? Also würde ich mal sagen, nochmal eine 5.
Ja, also bei Gadgets bin ich kein Experte. Hier gefallen sie mir gut, 4,5.
Okay, machen wir mal weiter mit den Bond-Frauen. Ich würde ganz gerne über die beiden, die sterben, in dem Kapitel Bond-Entwicklung sprechen. Bei den Bond-Frauen können wir einfach über Honor Blackman reden, Pussy Galore. Ein komplett neuer Typ, die erste Gespielin, die er hat. Zuerst hatte er Ursula Andress und danach, da weiß die Schauspielerin nicht mal, die Tatjana gespielt hat, den Namen der Schauspielerin nicht mehr. Das ist überhaupt keine Gespielin mehr, Honor Blackman, Pussy Galore, das ist eine ebenbürtige Frau, selbstbewusst auch deutlich ein paar Jahre älter als er und sie hat ihn auch komplett im Griff.
Ja, ich glaube, sie älter ist, das müsste man nachsehen.
Also ja, die war älter, die ist, ja. Honor Blackman war damals schon Ende 30.
Er war 33?
Ja, sie dürfte irgendwie 38 oder so.
Ja, das heißt sein. Ja, ich habe es nicht nachgeschaut, aber Honor Blackman müsste ja schon eine längere Karriere gehabt haben im englischen Film.
Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich
war. Das wäre interessant, das zu verfolgen. Er hat sicher in den 50er Jahren schon Rollen gespielt in englischen Filmen. Ja, also das ist bemerkenswert. Das ist eine vollkommen selbstständige, selbstbewusste Frau, die sich freilich ziert, aber auch mit, da weiß man nicht genau, ob das ein Erfind ist, ob das mit Absicht ist, ob das Koketterie ist. Es ist, glaube ich, vielleicht nicht nur Koketterie, ne? Also es ist halt sowas wie die Zähmung der Widerspenstigen, ne? Richtig gezähmt wird sie nicht. Nein, er sagt ihr auch auf den Kopf zu, dass sie das aus Eigennutz macht, dass sie es aus Egoismus macht, dass sie Teil hat an Fröbes Universum, an seiner Welteroberung.
Und welche Rolle hat sie? Ist sie nur wirklich nur die Pilotin von ihm?
Ja, sie ist die Pilotin und ist ja für ihn von enormer Bedeutung. Sie fliegt dann ja, glaube ich, den Helikopter.
Ja, sie fliegt die Endtruppe da. Ja. Ne? Aber warte mal, sind das am Ende wirklich Hubschrauber? Ich dachte, die fliegen so Jets.
Nee, ich meine, es sei ein kleiner Hubschrauber, der...
Stimmt, du kannst ja nicht mit dem Jet hin und her fliegen. Du bist in einer Sekunde schon in New York oder so.
Der muss langsam fliegen, um ja diese Sofortvernichtung sämtlicher Truppen da in die Tat umzusetzen. Muss aber schnell genug sein, um die Davorfahrenden dann auch noch... Also das ist ja kilometerweit, diese Kolonne.
Ich bin immer noch fasziniert, wie man tatsächlich glauben konnte, dass man 41.000 Soldaten einweihen kann in den Plan, dass keiner was ausplaudert, dass sich keiner bestechen lässt, dass keiner sich mal streckt, weil er sonst müde wird, wenn er am Boden liegt. Das verstehe ich immer noch nicht. Na gut, aber sie hat ja, also sie fliegt nicht nur die Hubschrauberflotte am Ende, sie ist auch seine Privatpilotin dann, ne? Und sie schaffen es ja gemeinsam dann irgendwie auch die Maschine im Sinkflug wieder aufzurichten. Auch das ist ja ein typisches Bond-Element, sozusagen die Schäferstündchen, die nach bestandener Mission sofort erledigt werden. Ne? Also sobald, das hast du ja bei Spy Who Loved Me dann ja auch, sobald der Baddy weg ist, der Bösewicht, gehen die beiden, wo auch immer sie sind, sofort in die Kiste, Bond und seine Frau.
Also im Flugzeug?
Nee, die sind noch dann, die gehen auch mit Fallschirm runter oder
richtig,
so. Ne? Aber dann geht's, sofort zur Sache. Ja. Erstmal also, zur Entspannung,
nicht,
sofort
nicht
in die Kiste.
Nicht im Cockpit des Flugzeugs. Nee. Wäre auch noch denkbar gewesen. Aber natürlich der schöne Moment, da die Fallschirme sich öffnen und sie zu Boden schweben, die Maschine ist ja dann nicht mehr zu retten. Naja, also das ist auch Vorlage dann für alle späteren Finals, die aber nie mehr so schön wurden. Immer augenzwinkernd, aber hier war es zum ersten Mal.
Ja, aber Spy Who Loved Me war auch toll, wo die in dieser Seekapsel sind und dann M oder irgendwie der Russe, die klopfen noch dann irgendwie an und so, oh, was machen sie denn da wieder? Und so.
Kapsel ist natürlich immer gut und zumal seit Apollo 11 und dem Wassern der Landekapsel auch dann immer faszinierend, dass sie mehrere Seemeilen entfernt von dem großen Panzerkreuzer Schlachtschiff gelandet waren und dass der erstmal heranfahren musste, um diese winzige Kapsel mit den drei Männern, die, zwei, die vom Mond kamen, der eine, der den Mond umkreist hat, zu bergen. Und das hat mich als Kind immer fasziniert, das Foto, wie die kleine Kapsel der Tütensuppe auf dem Ozean schwamm und dann das große Schlachtschiff vorfuhr und die geborgen hat. Ne?
Weißt du übrigens, was damals passiert ist, als sie die Kapsel aufgemacht haben, die Rettungskapsel? Es gab im Mondlandungsjahr 2019, also das 50. Jubiläum war, gab es ein Buch, das heißt glaube ich auch, ich weiß den Autor nicht mehr, aber es gibt eins, das ist wirklich so tatsachenmäßig, wie dieser Dokumentarfilm einfach auch nur erzählt, was passiert ist. Und als die Froschmänner diese Kapsel geborgen haben im Meer und die Luke aufgemacht haben, mussten die erstmal kotzen alle, weil da so schlechte Luft drin gewesen ist. Ne? Also die sind ja teilweise, allein zum Mond zu fliegen, hatte glaube ich 3 Tage gedauert, eine Tour. Da kannst du ja auch nicht wirklich kurz lüften und so. Und wenn du dann zurück bist, hast du auch nochmal 3 Tage und das muss so schlechte Luft.
Lüften
und so
konnte man nicht. Und es war ja die Kapsel, in der Mike Collins, glaube ich, die ganze Zeit geflogen ist. Ne?
Ach so.
War das Modul, glaube ich.
Ja, klar, die haben ja dieses Streichholzding haben sie ja dann ja unten gelassen dann. Ne? Nee, damit mussten sie ja auch wieder hoch.
Ja, aber die Fähre war dann schon abgekoppelt. Also die Fähre, mit der sie auf dem Mond gelandet waren. Das war ja nur für diese Mission und bis zu der Ankopplung an Mike Collins Modul, mit dem er den Mond mehrfach umrundet hat.
Also ich sage ja immer, Mike Collins muss der psychisch stabilste der drei gewesen sein, weil die müssen die so trainiert haben, dass er nicht verzweifelt, vor allem hinterher, nachdem es bestand ist, nicht verzweifelt, dass er 100 Meter über dem Mond geschwebt hat, ohne rausgehen zu dürfen. Ja. Also das muss so schlimm sein, du musst den psychisch so versucht haben zu festigen hinterher, dass der daran nicht verzweifelt.
Ja, er war aber wahrscheinlich der stabilste, anders als der Buzz Aldrin, der ja in Alkoholexzessen und auch in Größenwahn sich austobte jahrelang.
Es gibt ein Video, der schlägt sofort zu, wenn jemand auf ihn zugeht und sagt irgendwie, waren Sie denn wirklich auf dem Mond? Ich glaube ihm das nicht. Gibt es bei YouTube. Da verteilt er sofort, da war schon über 80, sofort einen fetten
Kinder. Ja, und er konnte natürlich auch schwer verwinden, dass er zwar auch auf dem Mond gewesen war, aber war der Zweite auf dem Mond und wurde nie genannt.
Naja,
oder immer nur so in Atemzug mit den beiden anderen, aber nie allein wie Armstrong.
Die meisten Fotos auf dem Mond von der Apollo 11 Mission zeigen Aldrin und nicht Armstrong, weil Aldrin Armstrong nicht mochte und so wenig Fotos in ihm gemacht hat.
Ja. Also ich glaube, aber dennoch denkt man, es sei Armstrong. In Wahrheit ist es Aldrin und ist auch egal, abgesehen davon, dass alle Fotos natürlich gestellt wirken.
Und von Kubrick gemacht.
Sie konnten nicht durch den Sucher schauen, sie konnten gar nicht scharf stellen. Sie hatten so riesige Kameras nur vor der Brust und konnten auslösen. Die sind aber gestochen scharf. Also, aber lass uns davon nicht anfangen, das machen wir
bei Diamantenfieber
in anderen Sendung. Ja, Moonraker natürlich.
Ja, und Diamantenfieber, der wird durch die Mondlandung auch nachgestellt.
Ja.
71. Also machen wir mal Bond-Bewertung, Bond-Kategorie, Bond-Girls. Honor Blackman, klare Sache, ist für mich wieder ein Fünfer.
Ja, 5 Sterne.
5 Sterne. Dann haben wir jetzt noch eine Kategorie übrig, nämlich die Bond-Entwicklung. Also wie gut ist John Connery nicht nur als Bond, sondern wie gut ist der Charakter James Bond. Und wir haben das vorhin ja schon mal erwähnt. Viele damalige Rezensenten haben gesagt, das war der letzte James-Bond-Film, wo er so ein bisschen Enthusiasmus noch in die Rolle gelegt hat. Ich müsste mir Feuerball nochmal mit angucken, um das mal den eigenen Eindruck zu machen. Das machen wir dann in der Feuerball-Sendung. Aber ich komme mit Bond, also ich, du hast ja gesagt, ihm steht die Bestürzung ins Gesicht geschrieben, als er den Tod sieht von der Goldfrau Masterson. Also er ist für den Tod von mindestens dieser Frau zuständig, was mir irgendwie nicht richtig thematisiert wird oder ihm gegenüber auch nicht richtig gesagt wird. Und es gibt ja die Figur ihrer Schwester Tilly Masterson, mit der er durch die Schweiz fährt, die ja auch so eine Scharfschützin ist. Ja. Und mir ist klar geworden, also ihren Tod betrauert er ein wenig, als sie im Wald erledigt wird. Mhm. Aber diese Figur ist streng genommen für die Handlung nicht notwendig gewesen. Du hättest diese Schwester nicht einbauen müssen.
Aber er braucht sie. Ja, nicht. Sie wollten die Berge da, die Bergwelt noch.
Ja, aber es hätte Bond ja auch alleine fahren können. Hätte Bond doch auch alleine
durchfahren können. Ja, aber das ist wahrscheinlich in Ian Flemings Buch angelegt. Ne?
Ja, da hat Ian Fleming aber noch einen Fehler. Oder es ist da besser erklärt oder mehr ausgeleuchtet. Ja. Aber du brauchst sie nicht, um Bond dahin zu bringen, wo er hin muss, nämlich in Gefangenschaft von Goldfinger.
Ja, und vielleicht wollten sie noch eine Caprice oder eine Arabeske mehr machen. Also das ist wirkt etwas irritierend, weil es tatsächlich nicht stringent ist. Aber Bonds Entwicklung nun je, ich bin nicht vollkommen davon über. Also man sagt ja, eigentlich ist Bond und war auch so angelegt als Zyniker. Ne? Und das, was dann später durch Roger Moore noch immer, wie soll man sagen, gönnerhafter, jovialer, selbstironischer wurde. Das ist bei Connery eigentlich noch nicht mal, sagt immer so ein Augenzwinkern. So, ich weiß nicht, ob er das als Augenzwinkern überhaupt begriffen hat. Ne? Er ist ein unglaublich cool. Er bewegt sich überlegen neben dem tölpelhaft korpulenten dem Koloss Fröbe ist er natürlich umso eleganter in seinem Tweed-Sakko und seinen schönen Hosen.
Er versteht aber auch Spaß. Also nicht nur Goldfinger ist ein Spaßvogel, sondern Connery oder James Bond ist auch ein Spaßvogel, denn er legt ja diesen einen Koreaner rein, diesen Zellenbewacher. Ja. Er hat ja anscheinend so einen MI6-Trick angewandt, dass er zuerst, dass er ihn neugierig macht, hin und her läuft. Als er
eingesperrt ist, auf Fröbes Anwesen.
Und genau, und dann geht er mit dem Kopf ja dann unter die Zellentür runter, verbirgt sich. Und der Koreaner denkt, wo ist der auf einmal? Ist das der Zelle verschwunden? Dann gehe ich rein. Und dann befindet er sich ja oben an der Decke. Und das ist übrigens ein in Horrorfilmen oft verwendetes Motiv, dass sich das Böse plötzlich an der Decke befindet, dann natürlich übernatürlich festgeklebt an der Wand. In dem Fall stützt er sich halt an zufällig vorhandenen Balken, passt ja auch gerade ab, um sie dann runterzustützen.
Ja, aber diese Szene, die da etwas merkwürdig herausfällt, funktioniert nur, weil das Klischee des gesichtsgelähmten, stoisch vor sich hin starrenden Apparatschicks da vor der Zelle sitzt, ne? Also mit dem Koreaner kann man es machen, der sowieso nicht, der hat keinen Humor, ne? Zunächst reagiert er überhaupt nicht darauf und dann zack, passiert ist und
warum hat denn Goldfinger überhaupt Koreaner als Truppe?
Ja, das ist wo eine Entente, eine Achse zwischen dem britischen Staatsbürger schweizerischer oder deutscher Herkunft und den Koreanern, ne? Sie wollten keine Japaner nehmen wahrscheinlich.
Ne? Ach so, ja. Korea war wahrscheinlich denen so wie bei Wag the Dog Albanien, ein Land, das keiner kannte. Vielleicht war das einfach auch auf der amerikanischen Landkarte. Vielleicht war da Korea einfach noch nicht so richtig
etabliert. Also das Asiatische kommt ja immer mal wieder vor, aber meistens sind es Schergen oder Gefängniswärter oder untergeordnete Chargen.
Ich frage mich bei Connery immer, ob er im Jahr 64... das wäre auch das Jahr, in dem Armani gespielt hat. Das war ja, er hat ja schnell irgendwie sich angeödet gefühlt durch James Bond und ist ja bereits 5 Jahre später dann schon nicht mehr als James Bond aufgetreten. Er kam ja Lazenby dann und ich frage mich bei diesem Jahr 64, dass ja ein mega Jahr gewesen sein muss für Connery durch den mega Erfolg durch Goldfinger und aber auch die Tatsache von jemandem wie Hitchcock engagiert worden zu sein. Ob er dadurch nicht irgendwie auch vom Bond weggebracht wurde. Der Film, über den hattest du auch schon mal kurz mal erwähnt, in anderen Kontext, der gilt ja als nicht wirklich gelungen und halt auch als Enttäuschung nach den Vögeln und vor allen Dingen nach Psycho. Und ich frage mich, wie Connery dieses Jahr wohl intern für sich bewertet haben muss.
Ja, also Hitchcock hat sehr bald, nämlich schon im Gespräch mit Truffaut, 2 Jahre später, Connery als Enttäuschung bezeichnet und er hat ihn gar nicht genannt in dem Interview, sondern sagt, der Mann, der die Hauptrolle gespielt hat, der war schlecht.
Der vernichtend. Ja. Ja. Bösartig eigentlich fast schon.
Ja.
Aber hat denn Hitchcock ihn genommen, weil er James Bond war? Oder wie lief das Casting?
Ja, das wurde ihm vielleicht empfohlen, aber er kannte Connery wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht hat er die Bond-Filme gesehen. Das mag schon sein. Gab ja auch erst 2. 1964 wurde auch Marnie gedreht, da gab es Goldfinger noch nicht. Und man hat ihm das vielleicht anempfohlen, weil er Cary Grant nicht bekommen hat. Ne? Der ja wiederum auch als James Bond Jahre vorher im Gespräch war.
Ach so.
Und er konnte für die Rolle James Stewart nicht nehmen.
Beide nicht mehr bekommen, ne? In anderen
Filmen. James Stewart konnte er nicht nehmen. Das ist ein Mann, der eine Frau sexuell erpresst. Ja. Da konnte er James Stewart nicht nehmen. Und Cary Grant hätte sowieso nicht gespielt.
Aber ich meine, er hat danach nie wieder mit einem der beiden gedreht, oder?
Nein, aber Cary Grant ist 2 Jahre später für immer zurückgetreten, hat keine Filme mehr gedreht. Also noch vor
Hitchcock. Der hat in den 60ern schon aufgehört, Filme zu drehen?
Cary Grants letzter Film ist von 1966.
Ist ja wie Daniel Day-Lewis. Wieso macht er denn so?
Also weil er keine Lust mehr hatte. Weil er grauhaarig war. Ich glaube, er war Anfang 60. Er wollte sich um seine Tochter kümmern. Er hatte eine Tochter und hat gesagt, Walk, Don't Run. 66 war der letzte Film. Spielt übrigens während der Olympischen Spiele 1960 in Tokio. Und das war sein letzter Film. Die Komödien wollte er nicht mehr drehen. Und auch da ein Fun Fact. Die letzten 4 Filme, die Cary Grant gedreht hat, waren die 4 erfolgreichsten, die Cary Grant je gedreht hat.
Und war das für ihn eher ein Anlass aufzuhören? Oder war
ja, schon. Der war vor North by Northwest, also 58, 59, war er schon zurückgetreten. Da wollte er schon nicht mehr spielen. Und Hitchcock hat ihn zurückgeholt, genau für diesen Film. Sonst hätte Grant die letzten 7 Filme nicht mehr gedreht.
Also was ich nie verstehe, ist, wenn Leute sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht bin ich auch geistig nicht reif genug dafür. Aber ich habe das nie verstanden, dass Leute dann mit etwas aufhören, wenn etwas schönste ist. Ich würde immer versuchen, so lange wie es geht, gut zu sein. So Roger Federer-mäßig. Der hört ja auch nicht auf. Ne? Der hätte auch, wenn es am schönsten ist, hätte er wahrscheinlich, bevor die Knie begonnen haben zu schmerzen, vor 5 Jahren schon aufhören müssen. Also aufhören, wenn es am schönsten ist, ist eine Maxime, die ich niemals erfüllen könnte.
Ja, aber bei Pete Sampras wurde es dann am Ende doch traurig, als der immer weiter gespielt hat. Bei Boris Becker auch schon in den letzten Jahren. Jimmy Connors hat noch sehr, sehr lange gespielt mit 42.
Ja, aber Becker hat noch mal hier Dings fertig gemacht, seinen Epigonen-Kerber in Wimbledon. Ne, da hat er den in 3 Sätzen, aber das war ihm wichtig. Das war sein letztes Wimbledon und es wäre blöd gewesen, wenn er da gegen einen Deutschen verloren hätte.
Ja, Becker. Natürlich, aber
Viertelfinale
er ist in die dritte, also. Ins dritte? Viertelfinale gekommen.
Dritte Runde
ich
nur,
ich dachte. Dritte Runde, wie auch immer. Aber nach Wimbledon hat er ja immer noch weitergemacht und gesagt, ich spiele Wimbledon nicht mehr, aber ich spiele noch kleinere. Also kein Abschied auf Raten. Jedenfalls hat er keine Turniere mehr gewonnen.
Ja, aber einen Film kann man auch nicht ausscheiden. Ich weiß, ich habe den Tennisvergleich ja selber eingebracht gerade eben. Aber klar, das ist natürlich härter, wenn man dann offenbar macht, dass man irgendwie nur über die Vorrunden nicht mehr hinauskommt. Ja. Ne? Bei Filmen kannst du vielleicht in Einspielergebnissen sagen, aber das ist ja immer ein Teamplay, wo man nie weiß, an wem der Misserfolg jetzt hängt. Ne?
Na, Andre Agassi, um noch einmal vom Tennis zu sprechen, hat es ein bisschen zu weit getrieben, hat etwas zu lange gespielt, aber er wollte unbedingt nochmal bei den US Open Flushing Meadows erscheinen. Da hat er noch einen großen Kampf in der zweiten Runde geliefert, eines der schönsten Spiele überhaupt, obwohl er weit entfernt war von früherer Form. Und eben nicht mehr ins Viertelfinale kam, schon gar nicht ins Finale. Übrigens war das ja der Deutsche, der auch Becker hieß, glaube ich, der Andre Agassi damals besiegt hat.
Der hat beidhändige Rückhand gemacht, ne, oder? Ja. Einer der letzten Nummer-1-Spieler, die beidhändige Rückhand macht. Ja, James Bond spielt, glaube ich, keinen Tennis. Spielt James Bond
Sportart? Es gibt, glaube ich, hin und wieder mal eine Szene, da wird so getan, als kommt man gerade vom Tennisplatz, hat da so einen Pullover über den Schultern. Ja. Das kann man sich gut vorstellen. Aber das müssten wir überprüfen. Jetzt sind wir vollkommen abgekommen
Bewertungen
von Bond mit dem
Bond-Entwicklung. Tennis. Ja, also ich gebe ihm nur eine 4. 4 ist immer noch gut. Ich gebe aber nur 4 Sterne, 4. Weil er einfach, also ich finde sein Verhalten teilweise nicht kongruent. 4 Sterne.
4 Sterne würde ich auch sagen. Er sieht brillant, er sieht perfekt aus. Entwicklung ist weniger, Schauspiel ist weniger, ist aber natürlich auch nicht erforderlich bei einem solchen Drehbuch, bei einer solchen Inszenierung, bei einer solchen Vorlage und bei Gerd Fröbe. Das muss man sagen. Er besteht gegen Gerd Fröbe.
Ja. Kommen wir zur Gesamtbewertung. Ich gebe dem Film 5. 5 Sterne.
5 Sterne.
Ja, und dann, wir müssen irgendwann auch noch mal alle bisherigen mal in so ein Ranking bringen. Also Platz 1 ist bei uns ganz klar Goldfinger. Platz 2 dürfte Moskau sein, ja, ne? Und Platz 3 dann Dr. No.
Ja.
In der nächsten Episode besprechen wir folgerichtig Thunderball, Feuerball, den vierten James-Bond-Film. Ich freue mich schon darauf, den folgenden Track-Titel von John Barry erwähnen zu können in der nächsten Episode. Ich erwähne ihn jetzt schon, weil wenn ich irgendwie mal Musik machen würde, was ich nicht mache, aber wenn ich irgendwie ein Album machen würde, würde ich gerne einen Track folgendermaßen benennen, nämlich Bond Below Disco Volante, so heißt ein Schiff. Und Disco Volante, es ist ein toller Titel. Bond Below Disco Volante. Disco Volante, so heißt das Boot von dem Bösewicht. Ich muss mir den Namen nochmal, ich muss mich richtig gut vorbereiten bis dann. So heißt das Schiff, auf dem er fährt, die Yacht. Und Bond ist Below Disco Volante, weil er da als Taucher unterwegs ist und, glaube ich, auch sofort mit jemandem kämpft.
Es wurde später auch so eine Art von Motto für manche Disco-Platten und so Lounge-Music.
Ne? Ah ja,
ja, Compilations.
Ja. Ja, das wird der Taucherfilm sein. Und das machen wir dann wahrscheinlich auch als nächste Sendung, dann gleich Bond 4.
Ja.
Bis bald.
Schalten Sie wieder ein. Bis dahin.
Ja. Tschüssi.